Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Katharina Peetz im Studio, ich grüße Sie. Frust kommt auf, denn der Bus kommt nicht. Und nicht nur der, am Montag wird bundesweit der Verkehr bestreikt. Mehr Einzelheiten dazu gleich. Außerdem haben die Verkehrsminister der Länder unter anderem über die Details zum 49-Euro-Ticket beraten. Und wir sprechen darüber, wie die Finanzbildung in Deutschland verbessert werden könnte. Zunächst aber nach Brüssel. Grundsätzliche Fragen der internationalen Handelspolitik sowie die Entwicklung des Binnenmarktes stehen auf der Tagesordnung der EU-Staats- und Regierungschefs. Allerdings überschattet der Streit um das geplante Verbot von Verbrenner-Neuwagen den Gipfel. Peter Kapern berichtet.
Es ist normalerweise eine freundliche, wenig beachtete Routine. Der Besuch der Präsidentin des Europaparlaments in der Runde der Staats- und Regierungschefs. Diesmal aber kam Roberta Metsola und redete Klartext.
We cannot go back on deals, because this is ultimately about trust between co-legislators and the credibility of the legislative process.
Wir können von einmal getroffenen Vereinbarungen nicht abrücken, denn das untergrabe das Vertrauen zwischen den EU-Gesetzgebern und das Vertrauen in den Gesetzgebungsprozess, so Metsola nach ihrem Auftritt in der Gipfelrunde. Aufmerksam zugehört haben dürfte besonders ein Mann, Bundeskanzler Olaf Scholz. Denn seiner Regierung galt der Rüffel, weil Deutschland, nachdem alles zwischen den Co-Gesetzgebern auf EU-Ebene, dem Rat der Mitgliedstaaten und dem Europaparlament fest vereinbart war, das bereits beschlossene Aus für den Verbrennungsmotor blockiert hat. Im Auftrag des gesamten Parlaments hat Metsola heute einen Protestbrief an den Rat geschickt, der dem Deutschlandfunk vorliegt. Dessen zentraler Satz: Es zerstöre die institutionelle Balance der EU, wenn einzelne Mitgliedstaaten nachträglich Forderungen stellen können, nachdem ein Gesetz bereits fest vereinbart worden ist. So sieht das nicht nur das Europaparlament, so sehen das auch etliche Staats- und Regierungschefs. Nur einer sieht die Sache ganz gelassen.
Wenn ich die Gespräche zwischen der Kommission und der Bundesregierung richtig verstehe, was den zuständigen Kommissar und den zuständigen Minister betrifft, ist das alles auf gutem Weg.
Wann aber dieser Weg an ein Ende kommt, das sagte der Bundeskanzler nicht. Der Streit um das Verbrenneraus prägte den Gipfelauftakt, steht aber eigentlich gar nicht auf der Tagesordnung. Dort findet sich als Schwerpunkt der Diskussionen am heutigen Abend vielmehr eine Debatte über die Wettbewerbsfähigkeit der Europäischen Union.
18% of the world's GDP comes from the European Union, but it's clear that we are losing in competitiveness.
18% des Weltbruttosozialprodukts würden derzeit innerhalb der EU erwirtschaftet, sagte Estlands Regierungschefin Kaja Kallas. Dennoch verliere die EU an Wettbewerbsfähigkeit und da soll nun gegengesteuert werden. Zum Beispiel durch all die Maßnahmen, die die Kommission als Reaktion auf den Inflation Reduction Act der US-Regierung auf den Weg gebracht hat. Für Industriebranchen, die für den grünen Wandel von entscheidender Bedeutung sind, soll es mehr Subventionen und drastisch gekürzte Genehmigungsverfahren geben. Generell soll die Bürokratie auf dem Binnenmarkt deutlich reduziert werden. 25% aller Berichtspflichten für Unternehmen werden in den kommenden Jahren gestrichen, so will es Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Die Wettbewerbsfähigkeit der EU will die Kommission aber auch mit dem Abschluss neuer Handelsverträge sichern. Mercosur, das Abkommen mit Südamerika, liegt seit Jahren auf Eis, weil einige Mitgliedstaaten Bedenken haben. CETA, das Abkommen mit Kanada, ist immer noch nicht von allen EU-Staaten ratifiziert. Und die Verhandlungen mit Australien und Neuseeland schleppen sich dahin.
We need these trade agreements. The trade agreements is the way to open the door for our business to move in. For our industry, we need also raw materials. We have to make sure that we have access to these materials.
Wir brauchen die Abkommen, sagte Lettlands Regierungschef Kristianis Karins in Brüssel. Damit werden unserer Wirtschaft Türen geöffnet und der Zugang zu Rohstoffen gesichert. Europa müsse sich beim Thema Handelsverträge neu fokussieren, so Karins.
Der Beitrag von Peter Kapern. Wer am Montag auf Nummer sicher gehen will, sollte sich, wenn möglich, auf die eigenen Füße oder das Fahrrad verlassen. Alle anderen Verkehrsmittel könnten vom bundesweiten Streik betroffen sein. Verdi und die Eisenbahnergewerkschaft EVG wollen Nah- und Fernverkehr, Flughäfen, Schifffahrt bestreiken und sogar Tunnelverbindungen könnten betroffen sein, weil auch in Autobahngesellschaften die Arbeit niedergelegt werden soll. Dieter Nürnberger berichtet.
Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi und die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG rufen insgesamt rund 350.000 Beschäftigte am kommenden Montag zum Warnstreik auf, 24 Stunden lang. Vom Arbeitskampf betroffen sind die Bereiche Verkehr und Infrastruktur mit massiven Auswirkungen, sagt Frank Wernicke, Vorsitzender von Verdi.
Wir gehen davon aus, dass infolge dieses Arbeitskampfes der Luftverkehr umfassend eingeschränkt sein wird. Es wird ebenfalls zu Einschränkungen kommen im Bereich des Schiffsverkehrs. Auch die Beschäftigten der Autobahngesellschaft des Bundes rufen wir in den Arbeitskampf. Im Rahmen dieser Streikmaßnahmen wird es insbesondere zu Einschränkungen im Bereich von Tunnelverbindungen kommen.
Lediglich am Berliner Flughafen soll nicht gestreikt werden. Darüber hinaus betrifft die Arbeitsniederlegung den kompletten Fernverkehr der Deutschen Bahn AG und auch große Teile des Regionalverkehrs mit Bussen und Bahnen. Vor allem betroffen die Bundesländer Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Rheinland-Pfalz und auch Bayern. In der Hauptstadt werden am Montag zwar U- und Straßenbahnen sowie Busse fahren, dafür aber nicht die S-Bahn. Sie ist eine Unternehmenstochter der Deutschen Bahn AG. Somit wird ein Großteil des Verkehrs hierzulande lahmgelegt sein. EVG-Chef Martin Burkert rät Bahnkunden schon jetzt, ihre Wochenendreisepläne entsprechend anzupassen.
Es werden ganze Schichten ausfallen. Deswegen empfehlen wir den Reisenden, die am Sonntag mit Bussen und Bahnen im Fern- und Nahverkehr unterwegs sind, vor allem im Fernverkehr, rechtzeitig am Ziel zu sein.
Beide Gewerkschaften verhandeln derzeit mit den entsprechenden Arbeitgeberorganisationen. Verdi wird trotz des Warnstreiks am Montag die bereits dritte Verhandlungsrunde mit Bund und Kommunen in Potsdam fortsetzen. Auf der Forderungsliste steht ein Gehaltsplus von 10,5%, mindestens aber 500 Euro mehr für jeden Beschäftigten. Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft will einen Mindestbetrag von 650 Euro oder alternativ 12% mehr. Die Gewerkschaft verhandelt derzeit mit rund 50 eher regionalen Bahnunternehmen und auch mit dem Marktführer der bundeseigenen Deutschen Bahn AG. Deutsche Bahn-Verhandlungsführer Martin Seiler hatte vergangene Woche ein erstes Angebot vorgelegt. Für die EVG deutlich zu wenig. Seiler forderte heute die Gewerkschaft zur Rückkehr an den Verhandlungstisch auf.
Was jetzt passiert, ist total unverständlich, weil die EVG gleichzeitig sagt, dass sie nicht bereit ist, in den nächsten 4 Wochen zu verhandeln. Also zu sagen, ich mache am Montag einen kompletten Streik in der Bundesrepublik und bin dann erst in 4 Wochen wieder bereit zu sprechen, das kann nicht ernst der Gewerkschaft sein.
In der Tat sieht der Zeitplan der EVG für die parallelen Verhandlungen mit den rund 50 Bahnunternehmen erst Ende April wieder einen neuen Termin mit der Deutschen Bahn AG vor. Das könnte sich aber ändern, wenn ein neues Angebot vorgelegt wird. Die DB AG kündigte heute keinen Ersatzfahrplan für Montag an. Vielmehr werde der Fernverkehr komplett eingestellt. Sie verspricht aber umfangreiche Kulanzregelungen. Schon gebuchte Fahrkarten könnten dann bis 4. April flexibel genutzt werden.
Dieter Nürnberger mit Informationen über den umfassenden Verkehrsstreik am Montag. Wir bleiben beim Thema Verkehr. Am Nachmittag ist in Aachen die 2-tägige Verkehrsministerkonferenz zu Ende gegangen. Es gab viel Gesprächsstoff. Details zum 49-Euro-Ticket, der umstrittene Straßenneubau oder das marode Schienennetz. Diese Themen mussten die Verkehrsminister der Länder aber zunächst unter sich ausmachen. Bundesverkehrsminister Volker Wissing sagte seine Teilnahme ab und schickte seine Staatssekretärin, was gestern zu Missstimmung bei dem Treffen führte. Heute stand jedoch eine Erfolgsmeldung im Mittelpunkt, wie Vivien Leue berichtet.
Das Deutschland-Ticket wird am 1. Mai kommen. Der Verkaufsstart beginnt am 3. April.
Damit verkündete der Vorsitzende der Verkehrsministerkonferenz, der nordrhein-westfälische Verkehrs- und Umweltminister Oliver Krischer, die wohl wichtigste Einigung des 2-tägigen Treffens in Aachen. Die Landesverkehrsminister gehen davon aus, dass auch der Bundesrat am Freitag kommender Woche grünes Licht für das deutschlandweit gültige 49-Euro-Ticket geben wird.
Das Deutschland-Ticket ist eine Revolution.
Es ist sowas wie eine Zeitenwende.
So Krischers Ressortkollegen, der hessische Verkehrsminister Tarek Al-Wazir und die saarländische Verkehrsministerin Petra Berg. Doch trotz des Lobgesanges, einige Fragen sind weiterhin offen, so zum Beispiel, wie die Mitnahme von Fahrrädern oder Hunden deutschlandweit ähnlich geregelt werden kann oder wie die Semestertickets von Studierenden in das neue deutschlandweite Modell integriert werden könnten. Petra Berg.
Deshalb ist das Ziel aus Sicht der Länder auch ein bundesweites Solidarmodell zu einem attraktiven
Preis. Das muss schnellstmöglich jetzt entwickelt werden. Und übergangsweise sollen Studierende vom Semesterticket auf den Preis des Deutschlandtickets aufstocken können.
Damit das 49-Euro-Ticket ein Erfolg werde, müsse nun schleunigst auch das Angebot an Bus- und Bahnstrecken ausgebaut werden. Das geht finanziell nicht ohne den Bund. NRW-Verkehrsminister Oliver Krischer.
Hier auch an die Bundesregierung den klaren Appell gerichtet, deutlich mehr Aktivitäten zu entwickeln, damit wir eine Verkehrswende hinbekommen und tatsächlich auch Klimaschutzziele erreichen.
Tarek Al-Wazir sagte,
dass der Verkehrssektor momentan so etwas wie das Sorgenkind des Klimaschutzes ist.
Und forderte ebenso mehr Anstrengungen von Seiten des Bundes. Staatssekretärin Susanne Henkel aus dem Bundesverkehrsministerium, die ihren Chef Volker Wissing vertrat, versprach, vor allem im Bereich der Schieneninfrastruktur nun Dampf zu machen.
Hier haben wir momentan, was das Thema Zuverlässigkeit angeht, einen Tiefstand erreicht. Und wir glauben, dass es jetzt sehr wichtig ist, dass die Bedeutung der Schiene zurückkehrt. Und dazu muss natürlich in einem erheblichen Maß investiert werden.
Klar sei aber auch, dass die Bedeutung der Straße nicht ab, sondern eher weiter zunehmen werde.
Die Straße spielt nach wie vor eine wichtige Rolle für den Personen, aber selbstverständlich auch für den Güterverkehr.
73% der Güterströme in Deutschland würden über die Straße transportiert. Um sie fit zu machen für die Zukunft, stelle ihr Ressort für die Bundesfernstraßen 8,5 Milliarden Euro bereit. Vertagt wurde das Thema Tempo 30.
Über 600 Kommunen der Deutsche Städtetag haben hierzu eine Regelung gefordert, auch völlig zu Recht, denn es liegt den Kommunen sehr am Herzen, hier auch Entscheidungen treffen zu dürfen.
So die saarländische Verkehrsministerin Petra Berg. Bisher dürfen Kommunen häufig keine 30er-Zonen einrichten, weil das Straßenverkehrsrecht hierfür zu strenge Vorgaben mache, erklärte ihr hessischer Kollege Tarek Al-Wazir.
Es geht darum, dass die Kommunen mehr Freiheit bekommen. Niemand muss es tun.
Wie diese Freiheit aussehen soll, das wird nun in einer Arbeitsgruppe erörtert und im Herbst zur kommenden Verkehrsministerkonferenz vorgestellt.
Vivien Leue über die Ergebnisse des Treffens der Verkehrsminister der Bundesländer. Wann werden Dispozinsen auf dem Girokonto fällig? Welche Versicherungen sind tatsächlich notwendig? Und wie sorgt man sinnvoll fürs Alter vor? Viele Menschen haben auf solche und andere wichtige Fragen zum Thema Finanzen keine Antwort. Das ergab unter anderem eine Studie von Finanztipp vor 2 Jahren. Die OECD empfiehlt deshalb seit Jahren eine nationale Finanzbildungsstrategie. In vielen anderen Ländern gibt es eine solche bereits. Die FDP-Minister für Finanzen und Bildung, Christian Lindner und Bettina Stark-Watzinger, haben heute in Berlin die Entwicklung einer solchen Strategie angekündigt. Viel konkreter wurden sie dabei noch nicht. Wie könnte der Wissensstand in puncto finanzielle Bildung in Deutschland verbessert werden? Darüber habe ich kurz vor der Sendung mit Tim Engartner gesprochen. Er ist Sozialwissenschaftler an der Universität Köln und befasst sich mit ökonomischer Bildung. Außerdem gehört er der Gesellschaft für sozioökonomische Bildung und Wissenschaft an. Wenn wir uns vor Augen führen, wie schlecht es um die finanzielle Bildung in Deutschland steht, ich habe am Anfang ein paar Beispiele genannt, dann klingt eine nationale Finanzbildungsstrategie ja erstmal nach einer notwendigen Sache, oder?
Ja, in der Tat könnte man Ihnen da sekundieren und sagen, das ist genau richtig, dass man jetzt die finanzielle Bildung ein wenig stärkt. Gleichwohl würde ich anmerken, dass die Lehrstellen mit Doppel-E wohlgemerkt im Bereich der Bildungskanons grenzenlos ist. Also es gibt auch Lehrstellen in anderen Bereichen. Man weiß wenig über die Wissensbestände im Bereich der historischen Bildung, im Bereich der politischen Bildung, im Bereich der geografischen Bildung. Und auch da gibt es ja durchaus Defizite, die man zu beklagen hätte.
Da sprechen Sie direkt den Punkt an. Es wird dann zum Beispiel oft darüber diskutiert, ob es eben ein Schulfach Wirtschaft braucht. In manchen Bundesländern gibt es das auch. Mancherorts gibt es auch externe Anbieter, die dann in Schulen kommen, Schulklassen kommen und da Vorträge halten, teilweise dann aber auch mit zum Beispiel privaten Anbietern, die da gewisse Interessen natürlich dann auch haben. Wie müsste also Schulbildung im finanziellen Sinne oder für finanzielle Themen aussehen, damit sie sinnvoll ist in Ihren Augen?
Ja, ich würde ein eindeutiges Plädoyer halten für eine sozialwissenschaftlich integrierte ökonomische Bildung, die eben Wirtschaft und Gesellschaft nicht als zwei separate Domänen oder Sphären begreift, sondern sie zusammendenkt, wie auch der Titel Ihrer Sendung das immer wieder in den Blick rückt. Und die Separierung dieser beiden Bildungsanliegen, ökonomischer und politischer Bildung, man könnte noch die gesellschaftliche Bildung nehmen, halte ich für eine verquere Entwicklung, die sich auch übrigens fachwissenschaftlich überhaupt nicht halten lässt. Alle moderneren Ansätze der ökonomischen Theorie und auch Empirie legen nahe, dass man die sozialwissenschaftlichen Kontexte in den Blick nimmt.
Aber trotzdem nochmal die Nachfrage, wenn man es sich konkret vor Augen führt, also solche Fragen wie, wie funktioniert Altersvorsorge, auf welchen Säulen ist die aufgebaut oder wie kann ich meinen Haushalt führen, also Haushaltsbücher führen, das sind ja alles ganz praktische Alltagsfragen, auf die doch Menschen vorbereitet werden müssen.
Also nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir. So heißt es sogar auch in althergebrachten bildungstheoretischen Überlegungen. Das geht, da gebe ich Ihnen recht. Gleichwohl gebe ich zu bedenken, dass die Komplexität der privaten Altersvorsorge den schulischen Unterricht überfrachten würde. Die ökonomische Bildung soll ja an allgemeinbildenden Schulen Platz greifen. Da ist die Frage, inwieweit ist das allgemeinbildend, wenn man sich über bestimmte Produkte oder Dienstleistungen im Bereich der privaten Altersvorsorge austauscht. Ich würde sehr viel mehr dafür plädieren, die großen ökonomischen Fragen in den Blick zu nehmen. Soziale Ungleichheiten, Armut, warum haben wir Erwerbsarmut in Deutschland, warum ist jeder fünfte Mensch in Rente oder in Pension von Armut gefährdet. Das heißt, wir haben große Fragestellungen, die man nicht mit einer Individualisierung des Problems wird lösen können. Natürlich muss man die nationale Finanzbildungsstrategie, das hat Christian Lindner ja heute auch in einem Wortbeitrag deutlich gemacht, sehen als eine Art Legitimationsprogramm für die Aktienrente, die da im Raum steht. Das heißt, man will die Akzeptanz erhöhen. Und ich halte das Phänomen der Altersarmut nicht lösbar durch mehr finanzielle Bildung, sei sie auch noch so breit gefächert angelegt.
Stichwort Aktien, da sehen wir zumindest eine langsame Entwicklung sozusagen im Generationenverlauf, dass jüngere Menschen da durchaus aufgeschlossener sind. Das hat auch zu tun damit, dass es sogenannte Finfluencer jetzt auf Social Media gibt, Finanzblogs, Podcasts zu dem Thema. Also inwiefern ist da auch ein Generationenunterschied, dass man sieht, dass vielleicht jüngere Menschen zumindest im Bereich Aktien schon eine gewisse Grundbildung oder ein Grundinteresse haben?
Ja, die Finfluencer scheinen größeren Einfluss zu haben als Platzierung der Börsennachrichten unmittelbar vor der Tagesschau bei der ARD. In der Tat gibt es da einen generationellen Bruch, man könnte auch sagen Aufbruch hin zu mehr Wagnis bei der Anlage von Kapitalerträgen oder von Kapital, von Sparnissen. Gleichwohl bin ich davon fest überzeugt, dass es nicht sein kann, dass wir im schulischen Kontext Aktien und Anleihen, Devisen und Derivate, Fonds und Futures besprechen, statt uns den großen, komplexeren Fragen der Ökonomie zu stellen. Denn natürlich ist das auch sehr flüchtig, das Wissen über bestimmte Produkte und Anleihen.
Nun soll es ja nicht nur um Schulbildung gehen, sondern unter anderem soll eine Plattform eingerichtet werden, wo dann ja seriöse Finanzbildungsangebote für Menschen allen Alters angezeigt werden. Wie erreicht man denn Menschen, die schon älter sind, die aus der Schule raus sind, mit Finanzbildungsthemen?
Ja, die Lernbereitschaft oder auch Lernfähigkeit nimmt natürlich mit zunehmendem Alter für gewöhnlich ab. Nicht, dass sie streng monoton gegen Null tendieren würde, aber es gibt schon durchaus empirische Evidenz dafür, dass man im jungen Alter mehr lernt als später. Lernfähigkeit höher ist. Gleichwohl kann man diesen Ansatz natürlich verfolgen, dass man eine nationale Strategie für finanzielle Bildung auch an Gruppierungen oder an Menschen, an Gruppen richtet, die die Institution Schule bereits verlassen haben. Das machen andere Institutionen wie das Bundesinstitut für gesundheitliche Aufklärung ja auch. Die versuchen, die breite Masse der Bevölkerung zu erreichen. Gleichwohl gebe ich zu bedenken, dass man für gewöhnlich mit einer institutionellen Einbindung, natürlich nur diejenigen erreicht, die ohnehin schon ein Interesse mitbringen. Man betreibt letztlich die Konfirmation der Konfirmierten bei Angeboten, die an außerschulischen Bildungseinrichtungen aufgehängt werden. Und besonders bedeutsam wäre die finanzielle Bildung ja für die Bevölkerungsgruppen, die da bislang im schulischen Werdegang noch nicht unmittelbar konfrontiert worden sind. Von daher fürchte ich, dass man dort nicht zu wirklich durchschlagenden Erfolgen kommen wird, sondern ganz im Gegenteil, die soziale Spaltung zwischen denjenigen, die bereits über Bildungskompetenzen verfügen und denen, die darüber nicht verfügen, weiter vorantreibt.
Sagt Tim Engartner, Experte für ökonomische Bildung an der Universität Köln. Trotz der Turbulenzen im Bankensektor hat die Schweizer Notenbank, wie auch andere Notenbanken, den Leitzins angehoben. Der Fokus bei der Pressekonferenz lag aber auf der umstrittenen Übernahme der Credit Suisse durch die UBS. Katrin Hondl berichtet.
Die Schweizerische Nationalbank SNB folgt anderen Zentralbanken und erhöht ihren Leitzins um 0,5% auf nun 1,5%. Damit reagiere die SNB auf den nochmals gestiegenen Inflationsdruck. Weitere Zinserhöhungen seien nicht auszuschließen, teilten die Schweizer Währungshüter am Vormittag mit. Hauptthema bei der Medienkonferenz der SNB war allerdings die umstrittene Übernahme der Krisenbank Credit Suisse durch ihre einstige Rivalin UBS. SNB-Chef Thomas Jordan verteidigte insbesondere die enormen Liquiditätshilfen, mit denen die Zentralbank die Rettungsaktion unterstützt.
Lassen Sie mich eines hier ganz deutlich betonen. Unsere Liquiditätsmaßnahmen sind Kredite, die besichert sind und verzinst werden, und keine Geschenke.
Die am Sonntag beschlossene Zwangsfusion der beiden größten Schweizer Banken stellte der SNB-Chef erneut als alternativlos dar.
Ein Konkurs der Credit Suisse hätte schwerwiegende Folgen für die nationale und internationale Finanzstabilität und für die Schweizer Wirtschaft gehabt. Dies zu riskieren, wäre verantwortungslos gewesen.
Die Frage, ob Schweizer Behörden und Politik angesichts der sich schon länger abzeichnenden Krise bei der Credit Suisse Fehler gemacht haben, wollte SNB-Chef Jordan nicht beantworten und verwies lediglich auf die unterschiedlichen Rollen von Zentralbank, Finanzmarktaufsicht FINMA und Regierung.
Ich möchte die Frage betreffenden Fehler hier nicht adressieren, respektive beantworten. Ich möchte einfach darauf hinweisen, dass die Rollen auch sehr klar verteilt sind. Wir sind die Zentralbank, wir stellen Liquidität zur Verfügung, die FINMA ist die Überwachungsbehörde und das Finanzministerium reguliert. Und muss auch entscheiden, wenn Steuergelder zum Einsatz kommen und alle drei zusammenarbeiten in schwierigen Phasen zusammen, um eben die Finanzstabilität entsprechend sicherzustellen.
Zur Sorge, dass die UBS mit der Übernahme nun zu einer Monsterbank mit Monopolstellung wird, was ein noch viel größeres Risiko bedeutet, ein Klumpenrisiko, wie es die Schweizer nennen, sagte der SNB-Chef, dass man sich nun an die neue Situation anpassen müsse.
Eine Bank kann groß sein, aber die Risiken können limitiert sein und die Bank kann kleiner sein und die Risiken können viel größer sein. Also es wird entscheidend darauf ankommen, eben wie die Geschäftsmodelle der Banken sind. Und selbstverständlich muss die Überwachung, muss die Beurteilung der Systemstabilität und so weiter auf die neue Situation dann ausgerichtet werden. Und das muss man dann auch ganz genau anschauen.
Der Beitrag von Katrin Hondl. Und damit leiten wir über zum Handelstag an der Börse mit Claudia Werle im Frankfurter Börsenstudio. Frau Werle, die Schweizer Nationalbank ist mit ihrer Zinsentscheidung mehreren anderen Notenbanken gefolgt. Also ein eindeutiges Signal im Kampf gegen die immer noch hohe Inflation?
Das ist wirklich ein eindeutiges Signal. Steigen die Preise auf breiter Front, bleibt Verbrauchern einfach weniger Geld in der Tasche, das sie zum Konsumieren ausgeben können. Auch Unternehmen haben zu kämpfen. Sie müssen mehr Geld für Rohstoffe, für Vorprodukte ausgeben, was wiederum Waren verteuert. Also das ist wirklich eine Kettenreaktion, die da angestoßen wird. Allerdings, die steigenden Zinsen haben auch ihren Preis, weil das Investieren, das Kredite aufnehmen teurer wird und da muss manches Projekt hinten angestellt werden.
Und die steigenden Zinsen kommen in einer Branche auch schon besonders deutlich zum Tragen, in der Immobilienbranche.
Und das auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Es wird einfach immer teurer, ein Haus, eine Wohnung zu finanzieren. Und selbst wer zu günstigen Konditionen abgeschlossen hat, irgendwann werden Anschlussfinanzierungen fällig und dann eben absehbar zu deutlich schlechteren Konditionen. Viele hatten das überhaupt nicht auf dem Schirm, einfach weil die Zeiten des billigen Geldes so lange angedauert haben. Was in der Immobilienbranche noch erschwerend hinzukommt, die Preise für Baumaterialien steigen, Handwerker sind knapp. Die Sorgen sind auch groß, dass Mieten nicht mehr gezahlt werden können. Es kommt zu Wertberichtigung. Ich könnte diese Liste noch lange fortsetzen. Heute haben wir gehört, beim Immobilienkonzern Patrizia sind im vergangenen Jahr die Gewinne eingebrochen und das ist nur ein Beispiel von vielen.
Wir haben am Anfang der Sendung über die Streikankündigung am Montag berichtet. Am Hamburger Hafen wird heute schon gestreikt. Was sind die Hintergründe?
Das ist ein Lotsenstreik. Konkret, es geht um die Lotsenversetzboote, die bestreikt werden. Also die Lotsen können gar nicht mehr zu den Schiffen gelangen. Kleinere Schiffe fahren noch, aber auf der Hamburger Elbe sind keine Containerschiffe mehr unterwegs. Einfach ohne Lotsen geht da gar nichts. Mit dem Warnstreik wollen die Arbeitnehmer vor der dritten Verhandlungsrunde nächste Woche ihren Forderungen noch einmal Nachdruck verleihen.
Dann blicken wir auf den Gesamtmarkt.
Der DAX knickt nach dem Zinsentscheid der US-Notenbank zunächst ein, kann zu Handelsschluss seine Tagesverluste aber wieder wettmachen. Er steht jetzt nahezu unverändert bei 15.212 Punkten.
Und zum Schluss noch Euro, Rente und Gold.
Der Euro wird mit einem Dollar 0,0888 gehandelt, die Umlaufrendite von 2,33 auf 2,28% gesunken. Und für die Feinunze Gold müssen am Nachmittag 1.883,41 Dollar gezahlt werden.
Danke an Claudia Werle aus dem Frankfurter Börsenstudio. Damit endet Wirtschaft und Gesellschaft. Bei meiner Kollegin Maja Elmenreich geht es in Kultur heute gleich um die Kulturerkenntnisse, die sich aus dem entschlüsselten Genom von Beethoven ergeben. Mein Name ist Katharina Pietz. Danke fürs Interesse und tschüss.